Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wir produzieren mit Hannover liebt seit inzwischen vielen Jahren hier bei meinsportradio.de regelmäßige Podcast zum aktuellen Fußballgeschehen rund um Hannover 96. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick zurückzuwagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Motto, das 96-Spiel meines Lebens, blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, an Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Heute bei das 96-Spiel meines Lebens ist Tobias Krause von 96freunde.de zu Gast und ich möchte mit ihm über ein Spiel aus der Saison 2009-2010 sprechen. Hallo Tobi.
Ja, moin moin Tobi, grüß dich.
Tobi.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, selbstverständlich, gerne. Tobi, es war ein Spiel aus der Saison 2009-2010 und bei vielen gehen da natürlich sofort die Alarmglocken an und sie denken zu wissen, wenn ich sage, es war das Spiel gegen VfL Bochum, um welches Spiel es sich handelt, nämlich um das Spiel vom 34. Spieltag. Nein, es ist das Spiel gegen den VfL Bochum vom 17. Spieltag.
Das stimmt.
Krass und sehr interessant, dass du dieses Spiel gewählt hast. Vielleicht einfach so vorab, so grob umrissen, was macht dieses Spiel so besonders?
Also dieses Spiel werde ich definitiv nicht vergessen. Da gibt es zwar noch ein paar andere, aber das Spiel war für mich auch persönlich ein ganz besonderes Spiel. Also zunächst einmal für die, die nicht dabei waren, es war im tiefsten Winter, den gab es damals sogar im Jahr 2009. Es war am 19. Dezember und es war richtig, richtig kalt in Hannover. Wir hatten minus 18 Grad. Ich glaube, ich bin weder davor noch danach bei solchen Temperaturen irgendwo im Stadion gewesen. Ich habe damals in Ricklingen gewohnt. Wir sind eigentlich immer, haben uns bei uns, bei mir getroffen. Wir sind dann immer zu Fuß zum Stadion gegangen, so auch an diesem Tage dick eingepackt mit, kannst dir vorstellen, mehreren Lagen, T-Shirts und lange Unterhose. Das darf ich an der Stelle doch mal zugeben. Noch eine Jogginghose und noch eine Hose drüber. Mehrere Paar Socken. Meine alten Bundeswehrstiefel habe ich angezogen, weil ich dachte, da frieren meine Füße nicht so drin, was übrigens ein Irrglaube war. Und so fing dieser Tag schon an. Wir haben uns wieder bei mir getroffen. Wir haben erstmal ein bisschen Kaffee und Tee getrunken und Glühwein. Das darf ich ja auch gerne gestehen. Und sind dann relativ zügig auch dann los in Richtung Niedersachsenstadion und raus in die Kälte. Und dann fing eigentlich ein Tag an, der schon ziemlich besonders war. Vielleicht noch kurz das davor und danach. Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke, der sich das Leben genommen hat nach dem HSV-Spiel. Und für mich war das dann auch das erste Spiel. Ich hatte da eine Dauerkarte damals in 16, 17. Und für mich war das erste Spiel, was ich wieder im Stadion gesehen habe. Es waren zwei Heimspiele noch dazwischen nach seinem Selbstmord gegen München und Leverkusen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Reihenfolge das war.
Eines von beiden. Genau die du angesprochen hast. Zu Hause gegen München 3-0 verloren und dann am 15. Spieltag zu Hause gegen Leverkusen 0-0.
Da war ich dann nicht da. Und habe mir auch die Spiele nicht angesehen. Schalke habe ich mir angesehen gehabt im Fernsehen. Das war das erste Spiel nach Roberts Tod. Und als ich da gesehen habe, wie das werde ich nicht vergessen, wie unser Kapitän Brüching da in Tränen ausgebrochen ist. Also für mich, ich brauchte dann erstmal irgendwie Abstand, habe dann die anderen Spiele nicht gesehen und mich dann gegen Bochum wieder auf den Weg gemacht, vor allem weil auch nach dem Spiel noch die Weihnachtsfeier der Roten Kurve war, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Deswegen sind wir dann da auch erstmal zum Spiel und hinterher dann zu der Feier. Und das Ganze drumherum macht es halt wirklich zu einem Erlebnis, für mich emotional auch, wenn ich daran zurückdenke, was ich nicht vergessen werde und sogar noch emotionaler war als dann die Rettung in Bochum, weil das noch so präsent war. Das Mal davor, dass ich im Stadion war, war eben zu der Trauerfeier. Das würde ich auch übrigens nicht wieder machen, zu sowas hingehen. Das hat noch ziemlich lang nachgewirkt und das war schon besonders, die Situation. Und bei Bochum, um aufs Sport hier zu kommen, spielten auch ehemalige 96, Dabro hat dort in der Startelf gestanden, Der Hubschrauber war Hashemian, der dann wieder nach Bochum, nachdem er bei uns war, zurückgekehrt ist, hat da in der Startelf gestanden. Und Roman Prokop, der hier bei uns dann bei den Amateuren Kapitän war, vor nicht allzu langer Zeit, der war da auch in der Startelf. Das war also ganz interessant eigentlich, diese Konstellation.
In der Tat. Es war ein wichtiges Spiel, ein großes Spiel, und du hast es ja jetzt gerade angesprochen. Robert Enke hatte sich am 10. November das Leben genommen. Es war leider diese Länderspielpause, dementsprechend fand kein Bundesligaspiel statt. Schalke war das erste nach dem Selbstmord, wo Hannover eigentlich überraschend gut gespielt hat, dann am Ende aber doch noch 2-0 verloren hatte und damit, ja, nennen wir es wie es ist, so eine Niederlagenserie eingeleitet hatte, die damals und auch heute, ne, völlig verständlich ist, dass das genau so gekommen ist. Aber es war schon extrem, und Schalke Bayern war das nächste, das was dann was du hast ausfallen lassen, das 3-0. Dann der Punkt gegen Leverkusen, auswärts in Gladbach, vielleicht auch das ein Spiel, was Potenzial hat,
Auf jeden Fall das Spiel meines Lebens zu werden.
Drei Eigentore in einem Spiel, die Wahnsinn, also
ja. Vor allem Gladbach war ja unfassbar. Da hat er sich ja das eineinhalb also das habe ich ja nicht live gesehen, ich hätte das erst hinterher dann die ganzen Bilder gesehen. Das muss live ein ganz schlimmes Spiel gewesen sein als 96-Fan. Aber das Tor, das vergisst man, glaube ich, auch nicht, die Bilder.
Ja, verlierst 5-3 und schießt irgendwie von den 8 Toren 6 selber. Das war Wahnsinn. Agi hat ein Eigentor gemacht, Jakba, wie du schon gesagt hast, und dann hinten raus 3 Minuten nach Ende der normalen Spielzeit war es, 93. Minute, hat dann Agi einfach nochmal einen reingemacht. Es war abstrus, Wahnsinn, es passte absolut in diese Zeit damals, es war irgendwie so ein bisschen deutlich dann, oder verdeutlicht auf dem Platz, wie schlecht es einer Mannschaft eigentlich gehen kann, zu so einem Moment. Und dann kam das Spiel gegen Bochum, 17. Spieltag, wie gesagt, das war das letzte Spiel vor der Winterpause, es war das vorletzte Spiel von Trainer Bergmann, über den können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, Andreas Bergmann, der
ja dann... Schade, ich fand das war ein toller Mensch zumindest, also schade, dass er in dieser Zeit die Mannschaft übernommen hat.
Ja.
Man muss ganz ehrlich sagen, sie standen ja auch gar nicht so schlecht tabellarisch da, bis zu dem Schicksal um Robert, und
Nennen wir es mit Worten. Ich habe es nachgeguckt. Gucken wir auf die nackten Zahlen, auf die dann nach diesem 12. Spieltag, das war das Hamburg-Spiel, da hatten wir gegen den HSV zu Hause 2-2 gespielt, waren 10. 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 16 Punkte. Ich sag mal, das ist das, was man landläufig gesichertes Mittelfeld nennt.
Und wir waren auf dem aufsteigenden Ast, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir alle erinnern uns ja noch an die, ja, nicht nur schlechte Ära von Dieter Hecking, aber am Ende hatten wir ja alle die Nase voll, wenn wir an die Aktion in Bielefeld die Saison davor denken, am letzten Spieltag, die Hut-Choreo, darauf gemünzt, dass er seinen Hut nehmen soll, und dann auch der Saisonanfang. Ich weiß noch, wie schlecht auch die Stimmung auf den Rängen war, auch untereinander. Man war sich so unglaublich uneins. Viele, die Hecking nicht mehr wollten, gegen Leute, die ihn aber doch verteidigt haben, als einer von uns. Ich habe ihn eigentlich nie verziehen, dass er mal für Braunschweig gespielt hat, von daher hatte ich nie dieses, es ist einer von uns. Naja, sei es drum. Das heißt, ich finde, dass Andreas Bergmann auch so einen Umschwung geschafft hatte. Die Kurve stand hinter ihm, das war bei Dieter Hecking dann nicht mehr so, und es fing gerade auch an, was dann ja durch dieses tragische Schicksal noch mehr wurde, dass Mannschaft und Kurve wieder zueinander gefunden hatten. Es war ein gutes Miteinander.
Ja, definitiv.
Da hat man durchaus seinen Anteil dran. Und auch bei dem Spiel, du hast ja gerade gesagt, wir haben da eine Niederlagenserie, im Prinzip davor hatten wir außer das 0-0 in Leverkusen dann nichts geholt. Danach wurde es ja noch schlimmer. Und so sind wir auch dann hingegangen zu diesem Spiel, mit der Erwartung, ja komm, das bringen wir jetzt irgendwie rum und dann machen wir eine schöne Weihnachtsfeier. Und das Spiel fing aber ganz anders an. 96, das weiß ich noch wie heute, präsentierte sich wie ausgewechselt im Vergleich zumindest zu dem Schalke-Spiel, was ich gesehen hatte, wobei da waren sie auch nicht so schlecht, aber sie lichten sofort los. Innerhalb von kurzer Zeit hat Jens Staudorf das erste Mal getroffen, und Staudorf, der auch nicht so immer glückliche Zeiten in Hannover hatte, auch zu der Zeit war es eher keine ausschließlich glückliche Zeit für ihn. Seine große Zeit kam ja erst im Prinzip dann in Europapokalzeiten. Und dann macht er das Tor in ich weiß gar nicht.
Sechste Minute und 33. waren es, ja.
Ja, genau, und macht dann noch den Doppelpack, ich hätte jetzt fast gesagt, kurz vor der Pause, okay, 33. Macht noch das 2:0 und was war das für eine ausgelassene Stimmung? Ich weiß das noch, es war, wie gesagt, arschkalt, sodass sowieso jeder mit, verzeih mir den Ausdruck, es war sehr kalt, sodass sowieso jeder mitgemacht hat, klatschen und hüpfen, das war also, die ganze Kurve war in Bewegung, das ist ja auch selten in Hannover, aufgrund der Temperaturen in dem Falle, lustige Anekdote, selbst das Bier gefror in den Bechern, so kalt war das, so dass du oben den Schaum, das war, wenn du nicht schnell genug getrunken hattest und dadurch viel bewegt hast und dich nicht aufs Trinken konzentriert hast, ging das nicht mit schnell trinken, hattest du dein Bier gefroren. Und das war ganz witzig, das verhalf mir sogar zu Enjoy ins Radio, witzigerweise, weil die nämlich am Wochenende danach hatten die, war es auch sehr kalt, und da hatten die so eine Umfrage gemacht, warum man mal, ob man bei diesem Wetter zum Fußball gehen sollte. Und dann habe ich den, ich glaube, über Facebook einfach mal ein Foto des gefrorenen Biers aus dem Heimspiel gegen Bochum geschickt, und dann hatten die mich sogar angerufen. Das war eigentlich ganz witzig.
So kommst du ins Radio, siehst du, jetzt bist du bei meinem Sportradio.de. Ja, das hat sich damals schon abgezeichnet, deine Karriere.
Genau, genau. Das war also ganz witzig, sodass dieses, wie gesagt, das Ganze drumherum war fast noch besser als das Spiel, zumal die zweite Halbzeit dann auch richtig schlimm wurde.
Die zweite Halbzeit wurde richtig schlimm. Ich habe mir den Kicker oder Kicker-Zusammenfassung von dem Spiel, die gibt es ja online noch fleißig nachzulesen. Die haben es tatsächlich geschafft, zweimal in einen Artikel reinzuschreiben, dass sowohl die eine als auch die andere Mannschaft geschockt wirkte. Also erst war Bochum geschockt von 1-0, 2-0 und dann passierte ja genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, das 2-1 in der 51. durch Freier, das 2-2 in der 54. und dann hatten die Bochumer ausgeglichen, und da war dann auch Hannover geschockt, und das war dann der zweite Mal, dass es in diesem Artikel erwähnt wurde. Tobi, passt du das so ein bisschen in die Zeit auch mit rein? Einfach, konnte, durfte, sollte nichts gelingen. Es war einfach, es war einfach so zu der Zeit. Es ging nicht besser.
Es war einfach so. Es ging nicht. Es ist, selbst wenn es mal gut gelaufen ist, so wie da in der ersten Halbzeit, es brauchte halt nicht viel, um dann diese leichte, breite Brust wieder zum Einschuss zu bringen. Also psychisch war die Mannschaft einfach nicht so in der Situation, um dann so einen Rückschlag, wie das 1-2 gleich zu verkraften. Sie haben ja gleich kurz danach das 2-2 gekriegt, waren überhaupt noch nicht wieder gesammelt und haben dann auch Glück gehabt, dass sie nicht schon früher noch Gegentore gekriegt haben. Ich erinnere mich da noch an einige Großchancen vom VfL. Also das passte einfach in die Zeit, es konnte nichts gelingen. Selbst wenn du 2-0 führst gegen Bochum, die nun auch nicht
Vorletzter waren.
Ja, nicht. Wir wollten sagen, sind auch zuletzt dann abgestiegen, also ne, wir wissen das ja alle noch, sodass selbst so eine Mannschaft konntest du dann nicht dominieren mit einer durchaus beruhigenden Führung mit 2-0, sondern jede Kleinigkeit hat dich dann zum Wanken gebracht, und das war so ein bisschen das Problem, was wir hatten, verständlicherweise natürlich. Man war noch mittendrin in, wie gehen wir jetzt um, das große Robert-Trikot hing noch unter der Tribüne, wo ich mich noch gut dran erinnern kann. Ich weiß nicht, ob da auch schon die 1 auf dem Trikot war. Man hat ja auch lange diskutiert, wie gedenken wir jetzt. Also es ging auch gar nicht so richtig um Sport. Und das zeigte sich dann auch, dass du dann im sportlichen Wettkampf einfach, du warst nicht bereit dafür als Mannschaft.
Es war für den Trainer und es war für die Mannschaft beides unfassbar schwierige Zeit. Ja. Ich würde gerne, bevor wir gleich das Spiel vielleicht noch zu Ende besprechen, denn es fiel hier leider noch ein Tor, noch einen kurzen Blick auf die Aufstellung von 96 werfen. Im Tor natürlich Florian Frommlowitz. Das war wahrscheinlich die ärmste Sau von allen zu der Zeit.
Da möchte ich auch nochmal sagen, also ich finde es dramatisch, was auch hinterher mit ihm passiert ist. Also er hat bei uns jetzt ja nicht die schlechteste Leistung abgeliefert, und ich muss ganz ehrlich sagen, er hört uns natürlich nicht zu, aber es ist mir jetzt trotzdem ein Bedürfnis, das mal zu sagen. Ich fand, er hat einen riesen Job gemacht in diesem halben Jahr, wo wir den Klassenerhalt dann noch geschafft haben im Mai, hat große Leistung. Man musste nicht immer ein Freund seines Spiels sein, das war immer, ne, ein bisschen viel Show mit dabei unter Umständen, aber er hat, glaube ich, einen Druck gehabt, den können wir uns nicht vorstellen. Und den hat er, wie ich finde, großartig bewältigt und hat ja dann auch dafür gesorgt, dass wir die beste Hinrunde aller Zeiten gespielt haben im Jahr danach.
Also, um dann abgelöst zu werden von Robert Zieler.
Abgelöst von Zieler. Kann man drüber denken, wie man will.
Ja.
Für Florian war das natürlich dann tatsächlich das Karriereende, kann man so sagen. Ne?
Ja, rückblickend betrachtet.
Hat er sich nicht mehr erholt.
Rückblickend
betrachtet. Vielleicht auch viel selbstverschuldet, weil er auch, glaube ich, die Fähigkeit zur Selbstkritik nicht so hatte. Aber das war ein riesen Torwarttalent, das wir da hatten. Und aus dem hätten wir noch ganz anderes werden können. Und uns hat er jedenfalls mit den Hintern gerettet in der Saison. Das dürfen wir nicht vergessen.
Definitiv. Und vielleicht als Spoiler schon vorweggenommen, am letzten Spieltag bei dem 3:0 in Bochum, dieses Bild werde ich vermutlich nie vergessen, wie er nach Abpfiff auf dem Rasen zusammengebrochen ist.
Kann man aber wie alle doch eigentlich.
Ja.
Das war ja fassbares. Das kann man auch kaum in Worte fassen, wie man sich da auch im Block gefühlt hat. Diese Freude und doch irgendwie, das war Wahnsinn. Also finde ich gar kein Wort für das. Ja, aber das ist ein anderes Spiel.
Das ist ein anderes Spiel, das war das andere Bochum-Spiel. Ja. Lass uns noch kurz auf dieses gucken. Cirundolo, ja, Agi, Schulz, Rausch bildeten die Viererkette. Davor ja. Balic, Da Silva, Pinto, Jagba, Brügging, Hanke, Schlaudraff. Ja, sind schon viele dabei, die dann in den Folgejahren auch gezeigt haben, dass man mit denen tatsächlich auch europäischen Fußball rocken kann. Also das war keine Graupentruppe zu der Zeit.
Das war keine Graupentruppe zu der Zeit. Da hast du natürlich völlig recht. Das könnte auch eine Startelf aus dem Europapokalspiel sein, mal abgesehen von Constant Jagba. Oder Mike Hanke hat's ja jetzt auch nicht. Aber ich weiß noch, Schulle hat, glaube ich, ganz schlimm ausgesehen in dem Spiel.
Hat zumindest eine 5 gekriegt, ja. Genau.
Ich gucke mir auch gerade die Kickernoten an und das bestätigt das nur. Dem sind einige Male Leute weggelaufen. Das weiß ich noch. Außer Schlaudraff erinnere ich mich aber dann kaum noch an den Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Seine Tore, sein Jubel, das weiß ich noch. Ansonsten ist mir da keiner mehr groß in Erinnerung geblieben in diesem Spiel, außer auf der gegnerischen Seite ein gewisser Christian Fuchs.
Auf der gegnerischen Seite, in der Tat. Christian Fuchs, ja, du hattest es vorhin ja schon angesprochen, dass neben Fuchs ja auch Dabrowski, der alte 96, die alte 96-Legende und Walter Chemian auf dem Platz standen, der Hubschrauber, der berühmte.
Und Roman Prokop, aber damals halt noch kein 96er, sondern
zukünftiger dann erst.
Ja. Genau, danach kam er erst.
Hast du gesehen, wer Trainer war bei Bochum? Heiko Herrlich.
Ich wusste nur noch den Trainer aus dem Rückspiel. Die Holzhose, Darius Wosch. Genau. Heiko Herrlich wusste ich gar nicht mehr.
Heiko Herrlich war damals Trainer, hat quasi den Abstieg mitverwaltet. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass der damals schon Trainer in Bochum war, bevor er dann die Reise, glaube ich, rübergegangen. Ich glaube, dann irgendwie so ein Jugendtrainer oder so bei Bayern. Unter Haring war er noch Trainer und dann Jan Regensburg. Und jetzt ist er wieder in der Bundesliga gelandet. So schließen sich Kreise. Ja, Nachfolger von Korkut. Es ist der Wahnsinn.
Du schließt dich wieder auch ein kleiner Kreis
irgendwo. Es ist der nackte Wahnsinn, Tobi. Nackte Wahnsinn war dann auch das Spiel. Nee, das war es leider nicht. Kurz vor Ende, 86. Minute, war es der eben von dir angesprochene Fuchs, ja, der das 3:2 gemacht hat und dann, ja, nochmal den...
Per Freistoß, das war ja in der Saison auch absolut, oder nicht, glaube ich, nicht nur in der Saison, seine absolute Spezialität. Und ich weiß noch gut, als gepfiffen wurde und Fuchs angetreten ist, wir haben schon geahnt, das Ding geht rein.
So konnte ich das mit Ronny von Hertha, konnte ich das auch immer gut. Wenn Ronny angelaufen ist, wusste ich auch, ist drin. Egal was passiert, ist drin. Und mit Fuchs war es das gleiche.
Bei uns auch mal eine Zeit lang, da war jeder Freischuss drin.
Ja.
Also, letztlich, da war egal, wer angelaufen ist.
Das stimmt.
Dann kann der VfB vielleicht ein Liedchen davon singen im Sommer.
Ach ja, fantastisch. Die werden sehen, was da so mit Herrn Zieler passiert.
Bin gespannt.
Auf jeden Fall, ich bin auch sehr, sehr gespannt.
Ich hätte ihn auch gern wieder hier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will so jetzt hier nicht in den Zieler-Shelter ausarten. Auch der hat für uns gute Leistungen gebracht und ich hätte ihn, Esser kann ich überhaupt nie einschätzen, dafür habe ich die erste Liga letzter zu wenig verfolgt und davor saß er ja irgendwie auch nur auf der Bank außer in Österreich. Aber ich hätte Zieler auch gern wieder hier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Tobi, lass nochmal zurück in 2009 gehen. Es war das letzte Spiel der Hinrunde. Ja. Es war so, dass Andreas Bergmann, wie gesagt, Trainer war. Der hatte Hecking abgelöst. Hecking war nur bis einschließlich zweiten Spieltag Trainer. Also er hatte das Pokalspiel verloren gegen Trier, hat dann in Berlin 1-0 verloren, zu Hause gegen Mainz 1-1. Und dann hat man 96, typisch wie es nur sein kann, die Reißleine zu einem abstrusen Zeitpunkt gezogen. In dem Fall nach dem zweiten Spieltag.
Ich denke, er ist zurückgetreten.
Naja, du weißt doch, wie das...
Ja, ne? Natürlich.
Im gegenseitigen Einvernehmen. Ja. Wir geben dir ein bisschen Geld und dann sind wir alle einvernommen. Hat man sich da getrennt. Andreas Bergmann kam, ich weiß echt nicht, gab es keine bessere Lösung damals? Also nichts gegen Andreas Bergmann, aber...
Toll.
Ja, es war ja eine interne Lösung. Ne? Das war
genau, das fand ich gut.
Der kam ja von Ihnen.
Irgendwie Trainer überall hergesucht und ich fand, das war eine richtig gute Idee und hatte schon bei das war ja so eine Zeit, da hatten wir relativ viele Trainer, glaube ich, ne? Oder grundsätzlich hatten wir nach dem Wiederaufstieg relativ viele Trainer und ich habe mich immer gefragt, warum wir nicht mal eine interne Lösung versuchen und mit dem Andi Bergmann, der hat ja eine gute Arbeit gemacht in der zweiten Mannschaft und mit den jungen Leuten da gearbeitet, ich war sehr gespannt auf ihn und fand auch, ich erinnerte mich noch an seine Zeit bei FC St. Pauli und hatte ihn da auch gar nicht negativ in Erinnerung und deswegen war ich sehr gespannt und auch eigentlich frohen Mutes, als er dann bei uns unterschrieben hatte als Cheftrainer.
Ja, und dann er hat halt wirklich den schlechtmöglichsten Zeitpunkt oder das schlechtmöglichste Halbjahr erwischt, denn nach diesem Bochum-Spiel war, wie gesagt, Winterpause, verdiente Winterpause.
Ja, wobei er passte auch, glaube ich, so nicht, wenn ich mich zurückerinnere an die Pressekonferenzen. Er war doch immer relativ unbeholfen. Also er war halt nicht der Medienmensch. Und wenn man das vergleicht mit seinem direkten Nachfolger, das waren dann schon Welten. Ich fand es immer sympathisch, aber er war dann doch eher der Daniel Stendl auf den Pressekonferenzen als ein Mirko Slomka.
Ja, und Mirko Slomka war es ja dann auch, der, also auch da jetzt bei dem Wechsel Bergmann Richtung Slomka, auch da war der Zeitpunkt 96 typisch wunderbar.
Januar.
Nicht mitten in der Winterpause oder nach dem letzten Spiel der Hinrunde. Nein, man hat sich nach dem 3:0 zu Hause, also hat man zu Hause 3:0 gegen Hertha verloren, am 16.01., also das war das erste Spiel nach der Winterpause, die relativ früh beendet war, weil 2010 logischerweise die Fußball-Weltmeisterschaft war. Da hat man dann den Trainer rausgeschmissen, dass der Neue auch bloß nicht Zeit hatte, sich in der Vorbereitung mit der Mannschaft zu beschäftigen. Ganz, ganz clever.
Und aber damals auch, glaube ich, der ganze Verein war völlig
überfordert.
Ja. Diese Entscheidung konnte man in der Winterpause nicht treffen. Man musste sich schütteln, man musste gucken, dass man irgendwie halbwegs wieder aufs Gleis kommt. Ich glaube, das kannst du nicht vergleichen. Ich bin natürlich grundsätzlich immer deiner Meinung, weil unsere Trainerwechsel sind ganz oft sehr ungünstig, ja. Das muss ich leider sagen.
Sie passen halt ins Bild und damals war es verständlich. So können wir uns doch drauf einigen.
Also ja gut, die Frage ist natürlich, ob wir mit Andi abgestiegen wären, wahrscheinlich wäre das so gewesen. Aber sicher kann man da auch nicht sein.
Was ich krass fand. Das
sah ja dann anfangs auch ganz düster aus.
Genau.
Ne? Die ersten 7 Spiele, mein lieber Mann.
Ich glaube 6 waren es.
Entschuldigung.
Mainz, Nürnberg, Hoffenheim, Bremen, Dortmund, Wolfsburg. Die ersten 6 Spiele von...
Mit eingedichtet.
Das war genau. Hertha können wir noch Herrn Bergmann andichten. Und Mirko Slomka hat die ersten 6 Spiele in Hannover allesamt verloren. Also das war schon so ein kleines Wunder, dass man ihn damals dann nicht gleich direkt wieder vor die Tür gesetzt hat. Dann wäre seine Karriere...
Es gab ja auch schon Gespräche. Kind hat ja auch schon Nachfolger gesucht gehabt.
Ne? Also krasse Sache. Und dann der Heimsieg gegen Freiburg am 25. Spieltag. Der erste
Sieg... Das war Auswärtssieg, oder?
Habe ich gesagt, Heim, das ist natürlich falsch. Es war natürlich auswärts. Ja, vollkommen richtig.
Genau.
Es war auswärts. Und das war der erste... Sieg.
Mit viel Glück und Dusel, das weiß ich noch.
Oh. Genau, mit viel Glück und Dusel, der erste Sieg seit dem 11. Spieltag. Das heißt, man hatte dann vom 11. bis zum 25. Spieltag nicht gewonnen. Und Tobi, versuch dich zu erinnern, hast du damals dran geglaubt, dass wir die Klasse halten? Konntest du dir das noch vorstellen, dass man nach dieser Saison, nach allem, was passiert ist, noch die Klasse hält?
Also nach dem 0:7 in München, das weiß ich noch, diese wirklich Riesenklatsche, war für mich eigentlich klar, dass wir es nicht mehr schaffen.
Echt?
Und ich glaube auch, dass ohne die wundervolle Hilfe unserer Gladbacher Freunde am
vorletzten Spieltag, ja.
Die sich ja wirklich haben abschlachten lassen, hätte das auch nicht geklappt. Also, die letzten Spiele waren nochmal so ein Aufbäumen, das hat man auch gemerkt, die ganze Bank, ich erinnere mich dann noch an den Mike Hanke, der da nicht mehr eingesetzt war und an der Seite aber gejubelt hat, als wenn er getroffen hat, auch gegen Schalke. Nee, doch, klar, gegen Schalke zu Hause. Da hat er, glaube ich, noch getroffen. Ne? Lass mich kurz
mal gegen Schalke zu Hause haben wir 4:2 gewonnen. Und
Das war auch ein Hammerspiel. Das war das vorletzte Heimspiel, oder?
Das war das vorletzte.
Gar nicht.
Das war das, jetzt muss ich kurz gucken. Nee, das war das vorletzte Heimspiel. Wir hatten dann 2 Auswärtsspiele in München und Leverkusen. Heimspiel gegen Gladbach und dann das.
Heimspiel Gladbach und dann auswärts Bochum. Genau so war es.
Genau.
Und das war ab dem Schalke-Spiel war dann die Mannschaft, da habe ich wieder dran geglaubt. Oder gehofft, lass mich so sagen. Aber ich will noch ganz kurz zurückkommen zu dem 19. Dezember. Also, das Spiel war furchtbar, wie gesagt, das war schlimm. 3:2 hat noch die Krone aufgesetzt, aber das muss ich an der Stelle, das war eine wundervolle Weihnachtsfeier hinterher von der Roten Kurve. Mit einer tollen Tombola, da habe ich immer noch ganz viele Preise hier zu Hause, die ich damals gewonnen habe. So ein 96-Wecker, so eine 96-Cap von dem grandiosen Sieg gegen Real Madrid. Also da habe ich noch viele, viele Erinnerungsstücke, die auch dann diesen Tag nicht vergessen lassen. Das war wirklich eine richtig, richtig tolle Weihnachtsfeier, wo wir uns dann alle irgendwie auch gesagt haben, das schafft man trotzdem irgendwie.
Ja, wo hat die stattgefunden, die Weihnachtsfeier?
Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist traurig. Ich habe die ganze Zeit, wo ich darüber geredet habe, habe ich versucht, das mich zu erinnern. Ich war in Linden, das kann ich dir sagen. Ich weiß nicht mehr wo.
Okay.
Also, ich bin zu Fuß im Stein hingegangen.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß.
Das ist zu lange her. Falls ihr das noch erinnert, irgendeiner von unseren Hörern wird das auf jeden Fall tun. Schreibt uns.
Stimmt.
Tobi findet ihr unter @buje78 bei Twitter und mich unter @runnertobi. Gerne könnt ihr auch dem Hannover Liebt Account schreiben. Der heißt @hannoverliebtmsr und bei Hannover das E weglassen. Dann findet ihr uns. Falls ihr uns noch nicht folgt und falls ihr das noch nicht tut, dann bitte ran. Folgt uns. Dann. Das wäre sehr, sehr froh, sehr, sehr schön und würde uns sehr, sehr froh machen. Ja, Weihnachtsfeier gab es jedes Jahr? Ich bin mir da echt nicht mehr ganz sicher. War das so
wirklich? Es war die einzige von der Roten Kurve, wo ich war. Ob es, es gab bestimmt jedes Jahr eine, glaube schon. Aber ich war nur einmal dort.
Gut, wenn sie dir positiv in Erinnerung geblieben ist.
Es, ja, dann 96 Weihnachtsfeiern gab es ja immer im Stadion irgendwie, ne? Da war ich, glaube ich, in dem Jahr auch. Sonst gehe ich da auch nicht hin, aber bei der Roten Kurve war das die einzige, wo ich war.
Okay. Ja, also es war
aber sie war schön.
Es war ein sehr, sehr, es war ein wahnsinniges Jahr. Ich war tatsächlich vor dem Bayern-Spiel, also auch nach dem Bayern-Spiel, ich wusste, dass das das egalste Spiel der ganzen Saison ist, dass es jetzt 7 Stück werden, ja. War vielleicht nicht notwendig.
Genau.
Aber wir hatten auf der Arbeit, das war damals noch, es gab ja schon das Internet und so, aber wir haben das tatsächlich noch zu Fuß ausgerechnet, so die letzten Spieltage durchgetippt, was spielen die anderen und wie kommen wir noch vor die und was müssen wir noch tun. Und da hatte ich immer das ruhige Gewissen, wenn wir Gladbach und Bochum beide schlagen, steigen wir so oder so nicht ab. Das hatte ich irgendwie die ganze Zeit im Gefühl und ich hatte auch so ein bisschen immer die Hoffnung, dass das, ja, so,
du kamst ja dann.
Ich will nicht sagen, das Stückchen Gerechtigkeit ist oder so, dass das dann am Ende der Saison, uns dann doch nochmal was Gutes passiert. Doch,
ich finde,
nach all diesen schlimmen Wochen und Monaten.
In dem Jahr hätten wir es nicht verdient gehabt, abzusteigen. Und ich glaube auch, das wäre für 96 unter Umständen ein ganz, ganz schlimmer Abstieg gewesen. Der es dann nochmal völlig diese Situation um Robert Enke nochmal dramatischer gemacht hätte. Und wer weiß, ob wir uns davon erholt hätten, in dem Sinne, wie wir uns jetzt in der letzten Saison erholt haben mit dem sofortigen Wiederaufstieg. Ich glaube, das wäre so ein Abstieg für längere Zeit geworden.
Ja, und es wäre halt immer irgendwie mit dem Tod verbunden gewesen. Das wäre,
ja, stimmt, das wäre nicht gut gewesen.
Das wäre alles nicht negativ.
Gut. Ja, definitiv. So kann man sagen, die Rettung und dann ging es nach Europa.
Ja.
Das ist eine viel schönere Geschichte. Aber trotzdem, einer der Tiefpunkte für mich war dann halt dieses Spiel meines Lebens, aber das, was ich nie vergessen werde, dieses Spiel gegen Bochum, das war schon einer der Tiefpunkte in dieser Saison.
Definitiv, nach 2-0 Führung das Ding noch 3-2 zu verlieren. Ja, also es war, wie gesagt, man kann in der Zeit niemandem für irgendwas einen Vorwurf machen, das haben wir ja nun auch schon gesagt und da bleibe ich auch bei. Du kannst dann halt auch, keine Ahnung, 10 Spiele in Folge verlieren. Das ist alles menschlich und nachvollziehbar, was da passiert ist. Und dementsprechend umso schöner und umso mehr Fußballwunder in irgendeiner Form, dass man es dann geschafft hat, nach so einer Saison tatsächlich die Klasse noch zu halten. Ich habe das hier mir nochmal angeguckt. Hertha hatte 24 Punkte, Bochum 28, Nürnberg 31, die waren auf dem Relegationsplatz und dann kamen wir mit 33 Punkten. Davon hatten wir 16, wie gesagt, schon nach dem 12. Spieltag. Also dann haben wir tatsächlich in 22 Spieltagen nochmal 17 Punkte geholt. Wahnsinn. Das reichte, um nicht abzusteigen.
Das war Wahnsinn, ja. Da hast du recht. So hat man aber auch dem Geschäft vielleicht ein Schnippchen geschlagen, denn man muss ja funktionieren in dieser Glitter- und Glamour-Welt. Das ist ja auch heutzutage noch so. Immer noch viel zu wenige outen sich in irgendeiner Art und Weise, sei es, was ihre sexuelle Neigung angeht oder auch was psychische Erkrankungen angeht. Wir hatten da ja noch das Beispiel mit Markus Miller im eigenen Verein. Und ich möchte nicht wissen, wie viel es noch gibt oder Bastian Deisler noch davor, der ja auch Schwierigkeiten mit der Psyche hatte. Also das ist, leider hat sich nichts verändert. Die Worte von Egidius Braun, die er da so toll gesagt hat auf der Trauerfeier von Robert Enke, haben leider nichts verändert. Und es ist Business mehr denn je. Das zeigen die zerstückelten Spieltage, die verschiedenen Anbieter der Bundesligaspiele in dieser Saison mit dem neuen Player Eurosport. Es hat sich leider nicht zum Positiven verändert. Die Asienreisen, die großen Vereine machen. Also das Geschäft dreht sich genauso weiter, wenn nicht sogar noch mehr. Und umso mehr gilt es eigentlich auch, die Robert-Enke-Stiftung zu unterstützen oder grundsätzlich auf auch wir, auf unser Nebenmann zu achten, zu schnell kann es viel mehr werden als nur Traurigkeit. Und niemand sollte Angst davor haben, egal was er macht und wo er ist, das öffentlich zu machen und sich Hilfe zu holen. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht viel weiter. Wobei ich sagen muss, die Robert-Enke-Stiftung macht tolle Arbeit, aber dennoch, das System Fußball ist ein zerstörerisches System. Und ja, das ist leider heute noch so, wie auch schon vor 8 Jahren.
Da hat sich in der Tat leider nicht sonderlich viel geändert. Aber das waren, glaube ich, angemessene und gute Schlussworte von dir zu dem Thema und auch zu dieser, ja, gar nicht so positiv behafteten 96-Spiel meines Lebens-Sendung. Aber trotz allem, Tobi, vielen Dank, dass du diese Erinnerung an ja die Weihnachtszeit quasi 2009 und den Winter 2009 mit uns geteilt hast. Wenn ihr das jetzt hört und denkt, ich habe auch ein Spiel von Hannover 96, an das ich mich gerne zurückerinnere, über das ich gerne mal sprechen möchte, über das ich viel erzählen kann, weil es aus welchem Grund auch immer besonders war, dann schreibt mich an. @RunnerTobi bei Twitter oder wie gesagt, @HannoverLiebtMSR und bei Hannover das E weglassen. Das ist der Account hier von dieser Sendung. Schreibt uns und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir vielleicht auch dieses Format mit euch machen können und mit euch über ein Spiel eures Lebens sprechen können. Tobi, dir an dieser Stelle vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Es war mir eine große Freude.
Und ich hoffe, dass noch viele schöne Spiele kommen werden, dass das jetzt vielleicht das einzige mit so einem negativen Grundstimmung ist und dass noch viele, viele Europapokalfeste gefeiert werden in deiner Sendung.
Das hoffe ich und davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Das war es erstmal für heute. Das 96-Spiel meines Lebens mit Tobi Krause.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.